Herzlich willkommen zum Fintech-Podcast von Payment & Banking. In unserem wöchentlichen Podcast sprechen wir mit interessanten Köpfen aus der Branche über unsere Hauptthemen Fintech, Payment, Banking und Mobile.
Guten Tag zusammen zur 215. Ausgabe des Payment und Banking Fintech Podcasts. Heute zu einer Folge, die ich selber hochgradig interessant finde. PSD 2 und der Mythos des Open Banking. Wir sind mittlerweile in Mitte Juli des Jahres 2019 angekommen und das, was alle unter Open Banking bezeichnen und ganz oft mit der PSD 2 verbinden, rückt gerade terminlich immer näher. Am 14.09. ist die PSD 2 dann offiziell in Kraft und Banken sollen dort etwas zur Verfügung stellen und vor allen Dingen sollen dann neue Wettbewerber die Möglichkeit haben, auf Bankdaten zugreifen zu können, Bankeninfrastruktur nutzen zu können. Haben wir schon oft drüber gesprochen, haben auch gerade in den letzten Wochen die eine oder andere Kritik oder offene Frage noch dazu besprochen, auch mit den Kollegen von Aderholz aus dem schwesterlichen, brüderlichen Podcast. Und heute wollen wir das Ganze aber besprechen mit zwei echten Experten aus der TPP-Welt, haben auch lange darüber nachgedacht, ob wir eine Bank noch dazu bekommen. Sind wir auch weiterhin offen für und liebe Banker, wenn wir dann noch eine weitere Runde drehen, kommt gerne dazu. Aber heute erstmal mit Stefan Krautkrämer von Fintech Systems. Und warum sage ich zuerst Stefan als Gast an, obwohl eine Dame im Raum ist? Weil Stefan sozusagen nicht bei uns im Raum sitzt. Deshalb erstmal Stefan, hallo.
Hallo André, grüß dich.
Und die Cornelia von Figo Finreach, die mit mir in einem Raum sitzt und deshalb halt nachher genannt.
Hallo zusammen.
So, bevor wir anfangen und mit euch, Stefan, Fintech Systems, Cornelia, Figo, Finreach, über das Thema PSD2 und der Mythos des Open Banking sprechen wollen, möchte ich ganz kurz erstmal unseren Sponsoren danken, die halt den Podcast in der Form, wie wir ihn machen, ermöglichen. Auf der einen Seite die Kollegen von smartsteuer.de/fintech, immer die schöne URL. smartsteuer.de, also ein Tool, mit dem ich meine persönliche Steuererklärung machen kann. Und unter der URL, die ich gerade genannt habe, können halt Fintechs auch zu Kooperationen sich bewerben oder Vorschläge zu Kooperationen machen. Und dann die Kollegen von Mastercard, auch schon lange Zeit dabei. Jeder kennt Mastercard als Kartenrail sozusagen, schon lange ein Supporter des Podcasts und auch einige anderer Podcasts. Vielen Dank an Mastercard. Und die Kollegen von FinCompare, die sich in ihrem kleinen Spot selber vorstellen.
FinCompare ist ein Fintech aus Berlin, das mittelständigen Unternehmen dabei hilft, die besten Finanzierungslösungen zu finden, vergleichen und abzuschließen.
Genau richtig. FinCompare vereinigt den B2B-Finanzmarkt, indem es das Angebot von über 270 Finanzierern auf einem Marktplatz zusammengeführt hat. So erhalten Unternehmen immer das beste und passendste Finanzprodukt für ihren individuellen Finanzierungsbedarf.
Aber auch die Finanzierer haben entscheidende Vorteile, ihre Produkte über FinCompare anzubieten. Das Team von FinCompare hat eine Market Engine entwickelt, der die Anfrage des Kunden mit den Kriterien der Banken matcht. Aus diesem Grund werden Anfragen nicht gestreut, sondern nur an die passenden Finanzierer weitergeleitet. Für den Finanzierer bedeutet das, dass er immer qualifizierte und schrankfertige Kunden mit hoher Abschlusswahrscheinlichkeit erhält.
Zudem ermöglicht FinCompare Finanzierern mit dem Zugang zu dem Partnerportal die weitere Betreuung der eigenen Kunden. Dadurch können Kunden vermittelt werden, für die der Finanzierer kein passendes Produkt anbieten kann. Es entsteht eine Win-Win-Situation, da der Vermittler, also der Finanzierer, eine attraktive Provision erhält und auch noch die Kundenbindung steigern kann, weil er großen Einsatz bewiesen hat, doch eine passende Finanzierung für den Kunden zu finden.
Stefan, Cornelia, jetzt habe ich lange geredet und jetzt werde ich vor allen Dingen das Feld euch übergeben. Aber wie gesagt, worüber wir eigentlich sprechen wollen, das noch kurz vorweggeschoben, über das Thema PSD2 und die Umsetzung der PSD2, die vor allen Dingen gerade auf der Bankenseite relativ mit heißer Nadel gestrickt wird, gebaut wird. Das kriegen wir auch alle mit. Stefan, ich würde erstmal das Wort an dich geben, weil ihr gerade in der letzten Woche auch sehr klar in der Öffentlichkeit Position bezogen habt. Was genau habt ihr festgestellt und was wolltet ihr in der letzten Woche vor allen Dingen und natürlich jetzt auch weiterhin adressieren? Was sind die Punkte?
Ja, danke André. Grüße aus München nach Hamburg. Danke für die nette Intro. Wir als Fintech Systems sind kein neuer Wettbewerber, der durch die PSD2 ja überhaupt erst entsteht, sondern wir sind ja schon seit über 5 Jahren am Markt und sind ja absolute Experten und direkt betroffen zwischen alter Welt, also vor oder zur PSD2 und jetzt, was die neuen PSD2-Schnittstellen tatsächlich an Leistung auch können. Und ja, man muss es einfach so sagen, die neuen Schnittstellen sind, wie sie Stand heute da sind, schlicht und ergreifend nicht marktreif. Also wenn wir nur mit diesen Schnittstellen arbeiten müssten, müssten wir unseren Geschäftsbetrieb darauf basierend eigentlich einstellen. Weil ein paar Beispiele dazu, zum Beispiel ein paar Konten liefern gar keinen Kontoinhaber zurück. Es wird ein sehr aufwendiger Redirect erzwungen. Man muss sich vorher entscheiden, was für einen Dienst man erbringen möchte. Möchte man jetzt einen Zahlungsdienst machen oder einen Kontoinformationsdienst? Und meistens verschwimmen die Anwendungsfälle so stark, dass man es gar nicht trennen kann. Aber ja, und deswegen haben wir den Weg gewählt, weil wir auch feststellen, dass sehr also am Markt der Glaube da ist, dass alles gut sei, die neuen Schnittstellen im Markt seien und man ab dem 14.09. frühestens ausschließlich über diese Schnittstellen zugreifen soll. Und da wollten wir einfach mal die Initiative ergreifen und das mal klarstellen und haben deswegen das auch in einem Handelsblatt-Artikel sehr ausführlich letzte Woche auch größer beleuchtet.
Also das heißt, du sagst, eigentlich feiern sich gerade ganz viele dafür, dass es neue offene Infrastrukturen, dass ein neues Wort Open Banking gibt und ihr stellt fest, momentan in den Tests, die ihr macht, die vor allen Dingen darauf ausgerichtet sind, eure bestehenden Use Cases, eure bestehenden Partner, also man muss natürlich vielleicht nochmal ganz kurz erklären, Fintech Systems, ähnlich wie es auch Figo FinReach machen, sind halt nicht wirkliche Endkunden Use Cases in der Regel, sondern eigentlich enablen beide Unternehmen Partner, die die Bankeninfrastruktur, die Bankendaten für bestimmte Use Cases benutzen, richtig?
Ja, so kann man das sagen. Vielleicht mit der Abgrenzung, dass wir in den letzten Jahren eigentlich parallel zwei unterschiedliche Schwerpunkte bearbeitet haben. Wenn wir uns mehr auf das Thema ja der Kontoanalyse, Datenanalyse, auch für Kreditentscheidungen den Schwerpunkt hatten, glaube ich, seid ihr ja eher praktisch im Multibanking App-Bereich ja auch stärker, aber das überlasse ich natürlich gerne euch, das natürlich weiter auszuführen.
Ja, aber da habt ihr also festgestellt, sozusagen in den Use Cases, die ihr bisher enabled habt, dass diese mit den Schnittstellen, die heute zur Verfügung gestellt werden, die Stand heute zur Verfügung stehen von Seiten der Banken, echte Probleme bekommen würdet, beziehungsweise eure Partner und deren Kunden Probleme bekommen würden. Richtig verstanden, ja?
Ja, vollkommen. Also um es drastisch auszudrücken, das grenzt ja fast an eine Katastrophe, was da technisch leider da ist.
Okay. Cornelia, jetzt sitzt du sozusagen hier in Hamburg, Stefan sitzt in München, in Hamburg fast die weiteste Entfernung. Aber trotzdem die Frage, siehst du das ähnlich?
Absolut. Obwohl wir weit entfernt sind, regional, sind wir, glaube ich, inhaltlich absolut auf einer Linie. Leider stellen wir auch das Gleiche fest. Seit wir in das Sandbox-Testing gegangen sind, sozusagen im März und auch mit den ersten Produktivschnittstellen, stellen wir eben fest, dass wir auch eine erhebliche Auswirkung auf aktuell erfolgreiche Use Cases im Markt erwarten. Wenn nicht noch was passiert, möchte ich sagen, also sprich, wenn die Aufsicht jetzt auf den letzten Metern in Richtung September nicht sinnvolle Maßnahmen ergreift, um hier noch nachzubessern oder zur Nachbesserung anzuregen. Und Stefan, du hast es schön zusammengefasst, die Sicht auf die verschiedenen Use Cases. Ich glaube, Figo schränkt sich nicht auf eine besondere Spezialisierung, was Use Cases angeht, ein. Aber ich glaube, das Phänomen, dass wir beide im B2B-Bereich erfolgreich sind, spricht eben auch dafür, dass das Thema Konnektivität auf Drittbanken, Finanzquellen kein einfaches ist und viele unserer Kunden jeweils sich darauf verlassen, dass wir diesen Dienst künftig auch erbringen werden und jetzt auch erst nach und nach realisieren, in welche Probleme wir laufen in Richtung September und deswegen auch vielleicht wir überraschenderweise relativ spät aktiv auch dazu öffentlich Stellung nehmen können und in Bezug auf das, was heute aktiv testbar ist, eben seit März und auch seit Juli produktiv, wir auch erst relativ kurzfristig vor diesem Zieldatum September überhaupt reagieren können. Ich weiß nicht, wie du es siehst, aber es ist natürlich allein auf der Zeitachse auch eine riesen Herausforderung für uns und den gesamten Markt, da jetzt auf den letzten Metern noch nachzubessern überhaupt.
Also Cornelia, ich gebe dir in einem vollkommen recht, und zwar, dass hier künstlich ein sehr hoher Druck erzeugt wurde, und zwar mit, ich nenne das ein bisschen, das ist eigentlich ein Mythos, dass man glaubt, am 14.09. muss man schon diese diese neuen Schnittstellen fertig haben. Das ist ja das frühestmöglichste Datum, ab dem sie sozusagen fertig zu sein haben. Aber die müssen ja nicht sozusagen absolut final sein. Und deswegen ist hier ein wahnsinnig hoher Druck auf der Umsetzung. Und deswegen ist es auch vermutlich verständlich, dass nicht jeder Use Case und jedes Detail nachher, also ich sag mal in der IT, bedacht wurde, auch umzusetzen. Und warum da hier mit, ich sag mal, solchem Druck gearbeitet wird, gerade hier jetzt in Deutschland, das verwundert uns schon sehr. Und dadurch ist auch, dass diese relative kurze Marktbewährungsphase, dass man die sozusagen den Sandbox-Test 3 Monate in den insgesamten Testraum hineinrechnet und nicht sozusagen erstmal 3 Monate Sandbox-Test und wenn der funktioniert, man hat alle Zertifikate, kann sich praktisch überhaupt mal mit der Bank authentifizieren, dass die weiß, wer ist denn der TTP und dann erst in eine ordentliche mindestens 6-monatige Marktbewährungsphase geht, wo man tatsächliche Live-Daten verwendet, wo man das austesten kann, alte Welt, neue Welt und dann richtig produktive, tolle, gute Schnittstellen zustande bringt. Das ist schade, aber mein Aufruf dahingehend, das ist auch gar nicht schwer. Man kann einfach das Tempo ein bisschen rausnehmen und sich da auf beiden Seiten wesentlich mehr Zeit verschaffen zum Ziel, dass man ganz vernünftige, gute, tolle Open Banking Schnittstellen bekommt. Aber da sind wir heute noch weit weg.
Jetzt habt ihr beide schon gerade ganz, ganz viele Themen adressiert und ich glaube, wir sind sehr stark und sehr schnell so ein bisschen in die Detailtiefe gegangen, die der ein oder andere Hörer vielleicht noch gar nicht so richtig sozusagen verinnerlicht hat. Also wir haben über Sandboxen gesprochen, Marktbewährungsphase, über das Thema Open Banking APIs. Vielleicht fangen wir noch mal ein bisschen weiter vorne an, um dann irgendwie so ein bisschen tiefer reinzugehen. Also wenn wir nochmal, Stefan, du bist auch schon länger in diesem Markt und ich bin ja wirklich ein alter Sack in dieser Hinsicht.
Wir sind doch zwei alte Kriegskameraden in dem ganzen.
Genau. Vielleicht müssen wir einmal kurz in die Historie reingucken, damit man auch ein bisschen versteht, was hier gerade passiert. Also das Thema Open Banking ist ja für den europäischen Markt relativ neu. Und auch für den weltweiten Markt neu und viele Leute sprechen darüber. In Deutschland wiederum, muss man ganz ehrlich sagen, ist Open Banking ja keine Neuigkeit, sondern ist ja wirklich ein sehr, sehr alter Hut, der schon eigentlich fast in den 80ern, vor allen Dingen aber in den 90ern begonnen wurde auf BTX und dann auf HBCI, auf FinTS. Und insofern ist das ja etwas, was wir alle kennen und deshalb sind, glaube ich, auch so viele, viele Use Cases mittlerweile im Markt. Und deshalb ist, glaube ich, auch so der Unterschied, den wir hier gerade sehen, zwischen Deutschland und anderen Ländern so groß. Und ich glaube, das muss man auch immer wieder vor Augen haben, dass wir hier gerade eine europäische, harmonisierte Regulierung haben, die auf einen total weit entwickelten Open-Banking-Markt trifft. Und das clasht gerade. Und Stefan, du kennst es ja selber noch aus deiner Historie bei Sofort und Sofortüberweisung am Anfang, nachher nur noch Sofort. Ihr habt ja auch damals schon auf Open Banking gesetzt und habt ja selber auch Produkte darauf gebaut, wenn du dich richtig erinnerst, oder?
Ja, das ist natürlich das Kernmodell. Also kurz rekapitulierend, ich habe damals, war ein Gründerteam von Sofortüberweisung und habe das vom ersten Tag an mit aufgebaut und haben damals ja schon gesehen, welche unglaubliche Möglichkeit da eine sehr innovative Schnittstellentechnologie die deutsche Bankenlandschaft da geschaffen hat, einzigartig in Europa und wie man darauf einen eigenen, heute sehr erfolgreichen und sehr großen Zahldienst aufbauen kann. Aber das ging auch nicht ganz ohne Widerstände und war nicht unbedingt begrüßt, leider. Und und so sind wir natürlich, André, du bist natürlich auch Experte in dem Thema, was dafür auch ein Thema Direktüberweisungsverfahren ja auch tätig. Und deswegen kann ich dir nur zustimmen. Sehr fortschrittlich gewesen, hat damals schon viele neue Geschäftsmodelle ermöglicht. Wenn man heute sieht, die ganze Buchhaltungssoftware oder eine Dativ oder sowas, die gegen diese ganzen Schnittstellen funktioniert. Und das ist schon was Einzigartiges in Europa.
Und deshalb ist es wahrscheinlich irgendwie auch so schwierig gerade für uns alle. Jetzt haben wir doch, wenn wir noch mal ganz kurz auf ein anderes Thema drauf gucken. Jetzt hatten wir, habe ich gerade schon gesagt, BTX, HBCI, FinTS und wir hatten so Sofortüberweisung, wir hatten Giropay. Und jetzt gibt es ja plötzlich einen neuen Open Banking Standard sozusagen, den die deutschen oder europäischen Banken da gerade ins Leben gerufen haben, den Berlin Group Standard, wenn ich das mal so nennen darf. Wenn ich euch jetzt mal frage, und ich kenne natürlich einige eurer Antworten schon oder kann sie erahnen, und trotzdem frage ich sie, weil ich es gerne auch für die Öffentlichkeit von euch mal hören möchte, ist das nicht eigentlich super, dass es die Berlin Group gibt? Und ist das nicht eigentlich ein Traum, dass da jemand versucht, eine Harmonisierung von Schnittstellen zu schaffen, sodass es einfach viel, viel einfacher und viel leichter und möglicherweise auch wartungsarmer wird, Cornelia?
In der Theorie, ja, haben wir uns sehr gefreut, dass es das gibt, weil es natürlich für aus der TPP-Sicht eine Effizienzsteigerung auch einfach bedeuten würde, wenn man einen einheitlichen Standard europaweit für Bankschnittstellen zur PSD2 hätte. Aber das soweit die Theorie. Zum einen ist der Berlin Group Standard europaweit nicht der einzige Standard. Es gibt daneben weitere. Und auch wenn wir uns in Deutschland ziemlicher Sicherheit oder die Masse der deutschen Banken dem Standard folgt, ist er halt durch komplexe Optionen wiederum, die den Banken zur Wahl steht. Und das führt bei Institutsgruppen, großen bis auf die Einzelbankebene hinunter eben dazu, dass zu sehr komplexe, einfach noch Entscheidungsbäume hast, wie du so eine Schnittstelle anbinden musst. Und deswegen ist es erstmal nicht dieser effizienzfördernde Effekt, den wir uns daraus erwartet haben. Und zum anderen ist nun ein Standard, der über viele Institute in Europa hinweg erschaffen wird, nicht sonderlich Garantie dafür, dass du schnell Änderungen oder Anpassungen durchsetzen kannst. Und gerade jetzt in der aktuellen Situation, wo man merkt, wir bewegen uns auf ein Ziel, Datum zu und es fangen Diskussionen erneut an, was ist jetzt innerhalb der RTS abgedeckt durch so eine Schnittstelle und was nicht, führt es eben dazu, dass selbst wenn eine Aufsichtsbehörde jetzt feststellen würde, der Berlin Group Standard ist noch nicht konform zur PSD2-RTS-Welt, bis es eine neue Standardversion gibt, bis Banken den umgesetzt haben, ist eben ein wahnsinniges Zeitfenster verstrichen. Und deswegen ist es Fluch und Segen zugleich, glaube ich, mit so einem Standard konfrontiert zu sein.
Stefan, was habt ihr gedacht, als ihr das erste Mal Berlin Group gehört habt und gedacht habt, so okay, was kommt da auf euch zu und was denkst du dazu?
Als allererstes einmal habe ich mich gefragt, wer ist die Berlin Group überhaupt und wer steht da dahinter? Und war ganz überrascht, dass da ganz viele Köpfe ganz emsig da Sachen beschließen und Sachen aufbauen und war offen gesprochen ein bisschen verwundert, wenn man sich so vorstellt, es gibt praktisch ein neues Gesetz, die RTS, und das dient dazu, dass man den Drittdienstleistern ja ihren Geschäftsbetrieb weiterhin lückenlos ermöglichen muss. Und wenn man so einen Standard definiert, dann muss man natürlich gucken, was sind denn die entsprechenden Use Cases, die damit eigentlich ermöglicht werden sollen. Und wenn man das sozusagen, ich sag mal, hinter verschlossener Tür so beschließt, dann ist natürlich das Ergebnis daraus nie genau das, was der Markt tatsächlich braucht. Und deswegen ist, ich sag mal so, Standard ist schwierig. Es ist eben ja auch keine Normung, wo man genau festlegt, das muss so gemacht werden und das wird so gemacht. Das heißt, es gibt wieder unterschiedliche Interpretationen von Banken. Es werden Dinge meiner Meinung nach auch vollkommen falsch herausinterpretiert, auch empfohlen, die eigentlich gar nicht im Sinne der PSD2 sind. Und wie es halt immer ist bei Standards, wenn man sich es einfach so vorstellt, ich wäre froh, wir hätten einen schönen, funktionierenden, gemeinsamen Standard. Nämlich diese ganze Schnittstellenwelt bei 3.500 Banken, jede Bank macht es heute anders. Das ist sehr, sehr teuer, sehr, sehr aufwendig, überall auf diese Daten draufzukommen, hunderte von verschiedenen TAN-Verfahren zu verstehen, das zu implementieren. Das ist heute in der alten Welt schon ein Flickenteppich. Aber der Flickenteppich, der erfüllt alle Use Cases und der funktioniert. Und wann können wir diesen Flickenteppich ablösen? Nämlich genau dann, wenn ein neuer Standard nämlich alle diese Problemfelder, die wir früher gelöst haben, nämlich ablöst. Aber sobald nämlich der neue Standard nur eine Teilmenge ablöst, haben wir jetzt nämlich folgendes Problem. Wir müssen die alte Welt aufrechterhalten plus gleichzeitig noch die neue Welt implementieren und haben damit eigentlich doppelte Arbeit und keine, ich sag mal, Vereinfachungen und praktisch Konzentrierung auf eine technische Schnittstelle. Ja, und das ist die Krux sozusagen eines nicht ausgereiften Standards.
Sag mal, Cornelia und Stefan, eine Frage an euch beide. Berlin Group, genau sozusagen eine Standardisierung eines neuen Open Banking Formats auf Basis der EBA RTS, also nochmal ein bisschen Nerd-Sprech. Wart ihr dabei involviert als Unternehmen von Anfang an? Cornelia?
Nein, wir haben es versucht, uns einzubringen, haben auch, ich kann mich erinnern an eine ganz, ganz frühe Veranstaltung, als der Berlin Group Weg vorgestellt wurde, wo ich fragte, warum TPPs mit an Bord wären. Und da war die Antwort, dass die Banken sich selbst als TPPs auch verstanden haben, weil sie selber ja auch damals gerade anfingen, 2016 Use Cases an den Markt zu bringen und somit halt sich selber dann eben auch als Abnehmer da auch verstanden hatten. Und dann hatten wir zum späteren Zeitpunkt nochmal vorgeschlagen, von Figo-Seite einen Prototyp zu bauen, quasi des Standards, weil wir immer gesagt haben, man kann so etwas nicht nur auf dem Papier erschaffen, man muss es bauen, weil man eben erst in der Nutzung erkennt, was letztendlich die Auswirkungen des Standards sind, und wurden da leider auch auf die Marktkonsultationsphase vertröstet. Und heute sind wir im Advisory Board, aber wie ich gesagt habe, ich meine, natürlich versuchen wir uns da jetzt einzubringen, aktiv auch mit unserem Marktwissen und da noch Änderungen mit voranzutreiben, die für den Markt letztendlich und für den Nutzer für Erfolg sprechen. Aber es ist natürlich aktuell in der aktuellen heißen Phase schwierig.
Stefan, du bist ja sozusagen, wenn ich auf deine Historie gucke, auf sofort, bist du ja das Paradebeispiel des Use Cases. Seid ihr von Anfang an eingebunden gewesen und seid gefragt worden, ob ihr diesen Standard für eure Use Cases gut findet und möglicherweise mit verbessern wollt?
Nein, mit keinem Wort. Außer, dass ich sozusagen die Vorstellung des Standards eingeladen wurde und mir dafür ein fast 3.000 Euro teures Ticket kaufen sollte, war das sozusagen der einzige proaktive Austausch, wie man auf uns zugetreten ist. Man muss natürlich sagen, ich habe auch die Wahrnehmung, dass das auch kein Open Banking, also ein Öffnungsstandard werden soll, sondern es eher eine Standardisierung des gemeinsamen minimalsten Nenners. Was muss man denn unbedingt vielleicht machen? Das heißt, das, was mir immer ganz euphorisch ist, TTPs gesagt haben, wunderbar, Open Banking, eine neue Plattform zu schaffen, praktisch eine richtige Breite. Damit können wir dagegen schlaue Applikationen gegen Konten machen. Die Konten haben wieder einen Mehrwert für den Kunden. Die können sich damit vielleicht identifizieren, Zahlungen machen. Sie haben eine völlig transparente Finanzverwaltung, die Banken werden wesentlich schneller mobilfähig, all diese euphorischen, man erhofft es sich, und ziemlich genau sehr eiskalt weht einem der Wind dann entgegen, wenn man sieht, aha, was wurde denn da tatsächlich später umgesetzt und auch realisiert. Und deswegen würde ich eher sagen, es ist eher ein Standard für eine Marktabschottung, denn für eine Öffnung.
Cornelia, wenn man jetzt momentan auf das Thema Burling Group mal drauf guckt, warum gucken wir so stark da drauf? Weil wir gerade in Deutschland erleben, dass nahezu alle Banken sich diesem Standard unterworfen haben. Was sind gerade die großen Herausforderungen und die großen Probleme? Stefan hat vorhin ganz am Anfang schon mal die Worte Redirect in den Mund genommen und das Thema Zertifikate gerade erwähnt. Können wir beiden vielleicht mal so ein bisschen beschreiben aus der Sicht von, ich sag mal ganz bewusst, Multi-TPPs, weil sowohl Fintech Systems als auch Figo FinReach arbeiten ja auch für andere TPPs im Hintergrund. Was sind so die größten Herausforderungen momentan und warum haben wir möglicherweise auch an der anderen Stelle echte Probleme, auf die Schnittstellen zuzugreifen?
Also ganz praktisch im Rahmen des Testings stehen wir schon vor der Herausforderung, angemessen oder ausreichend Produktivzertifikate aktuell zu bekommen, weil da auch die Entwicklung verspätet begann eigentlich, und wir jetzt vor der Herausforderung stehen, dass einige Banken eben beide Zertifikatsformen, die die RTS als entweder oder beschreibt, einfordern. Das heißt, wir können Institute, die beides verlangen, noch nicht testen, weil wir auf die aktuellen Einzertifikatsfälle eben noch nicht zugreifen können, und insofern haben wir schon mal eine Testerschwernis. Das ist das eine. Das andere ist, wenn wir dann tatsächlich uns in die Schnittstellen selbst anschauen, nochmal referenziert auf den Burling Group Standard, nutzen beispielsweise 45% der Burling Group Banken den sogenannten Redirect. Und der Redirect als Wort löst schon bei TPPs immer so ein bisschen Nackenkräuseln aus, weil es lange Diskussionen gab schon vor Jahren zu dem Thema. Und eigentlich der Redirect als solches, der eben beschreibt, dass ein TPP nicht selber mehr die Online-Banking-Credentials verwaltet, sondern auf die Website der Bank umgeleitet wird, ein quasi PSD2 ad absurdum, weil wir uns ja mühevoll, Stefan wird es bestätigen können, eine BaFin-Lizenz besorgen mussten, damit wir eben das tun dürfen, nämlich Bank-Credentials verarbeiten. Und nun werden wir eben umgeleitet, und das nicht immer schön. Und das kann für einige Use Cases oder eigentlich für alle Use Cases, weil es jedes Mal nur den Zugriff auf das Online-Banking betrifft, eben schon tödlich sein, weil Redirects schlecht gemacht sind, ein Userflow-Abbruch bedeuten können oder beispielsweise bis hin zu einfach fälschlichen Risikoauskünften oder Hinweisen im Frontend dann durch die Bank nochmal erschwerte Zugangswege für den Drittdienstleister bedeuten. Und in Summe ist das für alle Use Cases
geklärt. Also nur nochmal ganz kurz, damit ich es verstehe, Stefan, und bitte du ergänzt gleich. Wenn ich es richtig verstanden habe, und das nochmal für die Hörer, ist es ja so, dass man als TPP eine Lizenz bei einer nationalen Aufsichtsbehörde beantragt oder eine Registrierung und diese Registrierung mit einer heftigen Prüfung einhergeht und man eigentlich geprüft wird deshalb, weil man in Zukunft mit User Credentials von Kunden vertrauensvoll umgehen soll und vertrauensvoll umgehen darf. Und jetzt ist das, was momentan im Rahmen der Berlin Group bei vielen, vielen Banken stattfindet, so gebaut, dass man gar keine User Credentials mehr hält, sondern die User Credentials direkt bei der Bank eingegeben werden. Also im Grunde genommen so, Stefan, vielleicht der Vergleich, wie früher Giropay gebaut war, dass man halt auf der Bankseite die Daten eingegeben hat und nicht wie früher bei Sofort, wo man bei Sofort die Daten eingegeben hat. Das ist doch in der Tat wirklich ad absurdum. Stefan, wie siehst du das?
Ja, André, wir haben 3000 Seiten gedruckt als Antrag der BaFin geschickt, haben recht lange und sehr aufwendig und auch mit viel Liebe zum Gesetz auch geguckt, dass wir diese Lizenz bekommen. Und jetzt sind wir ein Drittdienstleister, der auf Content zugreift oder nur Zahlungen auslöst, sind reguliert als Zahlungsinstitut. PS und AIS, aber schon, ich sag mal, wir brauchen auch eine entsprechende Versicherung auch dagegen. Das heißt, es werden unsere ganzen Gesellschafter überprüft. Ich persönlich, Lebensläufe müssen geschrieben werden. Da wurde also das höchste Maß an Regulierung, das es sozusagen in Deutschland sozusagen gibt, seit den Kreditvergabebanken und so weiter, angelegt. Und jetzt auf einmal stellt man fest, dass diese Dienste, diese Drittdienste, sozusagen zurückgestellt werden sollen als eine Art Link zum Online-Banking der Bank, also so eine Art Weiterleitung, und dann ist der Kunde auf seiner Bankoberfläche. Das ist natürlich für die meisten Use Cases von uns einfach nicht darstellbar. Und das ist auch meine Kritik, dass nichts gegen den Redirect. Es gibt bestimmt Anwendungsfälle, wo man sagt, das macht Sinn, ein Redirect kommt, der Kunde zu seiner Bankseite, kennt er auch alles, vielleicht ist es auch von der Usability für den Endkunden irgendwie vielleicht auch gar nicht schlecht. Aber für die meisten unserer Anwendungsfälle ist er überhaupt nicht brauchbar. Das liegt in der Historie daran, weil wir selber ja in Deutschland schon immer mit HBCI, FinTS, ohne ein Redirect direkt auf Bankdaten zugreifen konnten. Das heißt, im Hintergrund schon die entsprechenden Prozesse so gebaut haben, dass der Kunde die Daten eingeben kann und man kann die vielleicht auch, ich sag mal, asynchron oder sowas auch übermitteln. Gut, mit dem neuen SCA ist ja in Ordnung, dass es nicht mehr kommt, aber was ich mir auch sehr wunder ist, weil wenn man in Artikel 32 der RTS reinschaut, in Absatz 3 ist nicht der Redirect tatsächlich als Hindernis auch definiert. Wie man dann auf die Idee kommen kann, den Redirect zu empfehlen als Implementierung, das ist mir natürlich ein Rätsel in so einem Standard. Optional ist es ja völlig in Ordnung, aber er kann nicht ausschließlich stattfinden.
Also damit ich es mal ganz kurz verstehe, also Redirect ist wirklich in der Tat der Weg. Ich bin in einer Applikation von einem Dienst, dem ich vertraue, der möglicherweise auch eine Lizenz bekommen hat. Dann möchte ich dort mein Konto verbinden und dann werde ich zur Bank umgeleitet. Das kann dann möglicherweise so schrecklich aussehen wie zum Beispiel ein 3D-Secure-Verfahren von einigen Banken und dort muss ich dann die Sachen eingeben. Werde dann wieder zurückgeleitet zu meinem Dienst und dann darf ich den Dienst weiter nutzen? Also so ist es wirklich gebaut. Also so soll man das Ganze bauen, ja?
So soll man das bauen. In der Praxis sieht es ja so aus, du kannst es ja so vorstellen, es gibt ja viele TTPs, die jetzt eine Lizenz haben, für solche Dienste zu erbringen. Diese TTPs nutzen natürlich auch Technologie-Provider wie uns beide, also FIGO und Fintech Systems. Das heißt, wir selber sind sozusagen ein technologischer Ermöglicher dieses Prozesses. Was bedeutet ist, dass ein Kunde in einer App, also das im technischen Hintergrund sehr schwierig, der Kunde geht zum Beispiel bei uns durch einen Kreditantrag oder ein Kreditvergleichsportal. Dann soll man sozusagen seine Kreditwürdigkeit nachweisen. Anschließend würde er in der neuen Welt auf seine Bankseite weiterspringen, würde sozusagen diesen Prozess durchführen, Wenn er nicht den Browser zumacht und auch auf den richtigen Button klickt und technisch das auch macht, hat man Glück, wenn sozusagen im Hintergrund der alte Prozess noch da war und sozusagen die schon eingefüllten Daten des Antrags überhaupt noch da sind. Zudem müsste dieser Rücksprung passiert ja, wenn wir zum Beispiel nur ein technischer Dienstleister sind, eines anderen lizenzierten TTPs, würde als erstes der wiederum auf die Aufruf-URL von uns zurückspringen und wir müssen den Kunden wieder redirecten zu dem ursprünglichen Prozess, wo er eigentlich herkommt. Das heißt, es klingt sehr kompliziert, ist es im Detail auch und führt dazu, dass letztlich Nutzer diesen Prozess einfach nicht mehr nutzen können.
So ein Conversion-Killer, oder nicht?
Gigantisch. Also jede weitere Seite, die aufgeht oder die umleitet, es ist einfach wirklich, wie es zu sagen, es ist einfach ein Conversion Killer. Der Redirect beendet einige Geschäftsmodelle in der Praxis.
Liegt es daran, dass es einfacher ist für die Banken, Redirect zu bauen?
Das Argument ist immer Sicherheit. Ne? Und ich wäre auch, wenn vor 5 Jahren jemand gesagt hätte, die Lösung für Kontoinformations- und Zahlungsauslösedienste ist ein technisch definierter Redirect, hätte ich gesagt, ja, aber nicht eben als Lösung der PSD2, weil die PSD2 eben eine Technologieneutralität für Drittdienstleister gewährleisten wollte und somit eben auch das Recht auf die Verarbeitung von Online-Banking-Credentials ermöglicht hat für TPPs und deswegen ist der Redirect eigentlich ein Rückschritt zu einer Alternativlösung zur PSD2, um Sicherheit für den Verbraucher zu gewährleisten, aber eben keine PSD2-Lösung in meinen Augen. Und leider hat die EBA eben auch aufgrund wahrscheinlich zwischenzeitlicher Personalwechsel die historische Debatte vergessen und letztendlich dann in einer Opinion gesagt, ein Redirect muss nicht zwangsläufig ein Obstacle sein, was aber
auch... Anita, jetzt musst du ganz kurz den Hörern sagen, erstmal, was die EBA ist und was die EBA-Opinion ist.
Entschuldigung, die EBA ist die Europäische Bankenaufsicht, die mehrere Mandate hat, um die PSD2 im Detail zu regeln und auch technisch zu regeln und hat unter anderem die regulatorisch-technischen Standards verfasst, nach denen wir hier aktuell die Kommunikation über Bankschnittstellen planen. Und in diesen RDS, sie hatte Stefan ja zitiert, steht eben drin, dass ein Redirect ein Obstacle sein kann. Und die EBA hat in einer dann ein paar Monate später lautenden Opinion gesagt, ein Redirect muss aber nicht zwangsläufig ein Obstacle sein. Also es gäbe Redirects, die eben kein Obstacle darstellen.
Ohne definiert zu haben, wann sie das nicht sind.
Ja. Genau. Und das führt eben auch dazu, dass ich fürchte, dass eine BaFin 45% der deutschen Banken, und wir kennen die Zahl der deutschen Banken, zumindest wenn man einen Payment and Banking Podcast hört, darauf prüfen wird, ob dieser Redirect nun ein Obstacle darstellt oder nicht. Damit sind eigentlich schon alle Ressourcen, meine ich, in Bonn aufgebraucht und wir haben kaum die Möglichkeit, noch andere Themen zu besprechen. Wir merken es auch schon daran, dass wir schon eine geraume Zeit nur über dieses Thema in diesem Podcast sprechen und ich fürchte, dass der Redirect eben vor allen Dingen auch dazu führt, dass wir hier sinnvolle Zeit verlieren, weil bis aufs Frontend geprüft werden muss, ob die Bank hier angemessen einen Redirect herstellt, angemessen den Verbraucher aufklärt, bis hin zu dem Frontend-Text, der dann dort erscheint. Und es wird einfach wahnsinnig viele Ressourcen auch auffressen und Innovation nicht fördern in 2019.
Cornelia, da ist ja auch eigentlich, glaube ich, auch ein Grundthema. Die EBA hat eine Opinion, eine Meinung geäußert, wie sie es sieht. In manch anderen Ländern ist es vielleicht auch aufgrund der Historie, weil es das da schon gab, ein akzeptabler Kompromiss, dass man damit praktisch so darauf hingeht. Aber letztlich muss die Aufsicht, und die Aufsicht ist ja dazu angehalten, auch uns als regulierte Unternehmen davor zu schützen, dass wir auch weiterhin unsere Dienste hindernisfrei und barrierefrei erbringen können. Und hier muss man in der Tat dann abwägen und da ja in der Vergangenheit die Banken selbst durch FinTS ja schon etwas selbst publiziert hatten, was damals ja offensichtlich sehr wohl ohne Redirect funktionierte, muss mir mal einer jetzt erklären, warum das denn jetzt so zwingend sicherer ist oder warum das wegen einer Opinion, einer Aufsicht sozusagen, das ist ja nur eine Auslegung sozusagen des Gesetzes, das Gesetz steht hier ja eindeutig drin. Das muss man jetzt mal einer erklären, warum das jetzt auf einmal alles anders sein sollte. Und für mich heißt es ganz offen, da wird wieder mal versucht, den Grundgedanken des Open Banking, wo man eine API ansprechen soll, dass ein Computer, also Maschine zu Maschine sprechen kann, wird hier wieder eine GUI, also ein Graphical User Interface dazwischen gemacht. Das heißt ein Frontend, wo wieder der Nutzer mit Maschine spricht. Das ist doch ein Widerspruch an der Grundidee der PSD2 und Open Banking, sondern es ist ein Rückschritt und eine klare Abschottung und Absonderung, dass man da nicht diesen Zugriff gewähren will.
Absolut.
Cornelia nickt mit dem Kopf.
Ja, genau.
Das sehen die Leute gerade im Podcast nicht. Und ich glaube, da seid ihr wahrscheinlich sehr, sehr einig. Jetzt haben wir in der Tat sehr lange über das Thema Redirect gesprochen und auch ein bisschen über das Thema Zertifikat. Vielleicht dazu noch ein Wort. Cornelia, Zertifikate sind zukünftig notwendig für jeden TPP, damit er auf die Banken zugreifen kann. Allerdings sind die Zertifikate, die von den Banken gefordert sind, sehr, sehr sichere Zertifikate, die in Teilen heute von den, sind ja keine Aufsichtsbehörden, sondern von Trust Center noch nicht wirklich so rausgegeben können, wie man sich das erhofft hat, richtig?
Genau, also es ist wie immer Stichwort Interpretation, Stefan hat es gerade auch genannt. Überall, wo wir aktuell in den RTS Interpretationsspielräume haben, haben wir eben auch das Gefühl, dass einige Banken über das Ziel hinaus geschossen sind und möglichst alles getan haben, um eher Hürden einzubauen. Sprich, die RTS sagen, ich muss sogenannte QVAC oder sogenannte Q-Seal-Zertifikate einsetzen, um bestimmte Kommunikationswege mit dem Drittdienstleister sicher zu gestalten. Und einige Banken fordern eben beide Zertifikate an. Die Zertifikate selbst produktiv, um eben auch produktiv Schnittstellen zu testen, gibt es erst seit kurzem und deswegen war es eben auch das für uns eine Hürde, dann in die Live-Test-APIs einzusteigen. Ich weiß nicht, wie das bei euch war, Stefan, aber das war bei uns durchaus sehr viel Aufwand, auch in Abstimmung mit den Trust-Service-Providern hier die notwendigen Zertifikate überhaupt zu erhalten.
Ja, das war ein Vorfallsdurcheinander. Und die einen Banken haben es akzeptiert und die anderen haben es zurückgewiesen als ungültig. Also da waren schon die Voraussetzungen technologisch gar nicht geschaffen, dass wir überhaupt in die Position kamen, frühzeitig überhaupt erst den Sandbox-Test zu machen. Also entsprechend werden da die Anforderungen gigantisch hochgezogen auf Bankenseite, was natürlich in der Praxis natürlich schon Probleme mit sich bringt. Also so kleine Anekdote, wir selber haben zwar ein richtiges Rechenzentrum noch mit richtigen Servern, aber ich stelle mir das interessant vor bei Dienstleistern, die vielleicht in der AWS sind und die müssen ein Hardware-Dongle da richtig reinstecken mit so einem Siegel drauf, damit man sich überhaupt authentifizieren kann. Also den Prozess dann zu Amazon hinzugehen und zu sagen, bitte steckt doch mal diesen USB-Stick da ein, so stelle ich es mir vor, damit wir uns überhaupt mit dem QSEAL dann entsprechend authentifizieren können, da bin ich auch mal gespannt.
Also das heißt, ihr spürt momentan relativ, also Hürden sind da, die Hürden waren definiert, aber momentan werden diese Stöcke irgendwie beim Versuch des Überspringens immer nach oben gerissen, ja?
Ja.
Okay, also wir haben über das Thema Redirect gesprochen, wir haben über das Thema Zertifikate gesprochen. Jetzt schleicht schon seit längerer Zeit auch das Wort SCA immer wieder im Raum herum, was gleichzeitig einhergeht mit so etwas wie 90 Tage und nicht 90 Tage. Stefan, vielleicht kannst du uns ein bisschen was dazu erklären, was mit SCA gemeint ist und was das auch für eine Bedeutung hat für das Thema automatisierte Abfrage, 90-Tage-Abfrage und dergleichen.
Ja, gern. Also SCA steht für Strong Customer Authentication und definiert eigentlich ganz oberflächlich oder ganz einfach gesagt, dass der Kunde nicht nur da bist du, Cornelia, wesentlich tiefer drin, dass der Kunde eben nicht nur sich authentifizieren muss mit einem Nutzernamen und Passwort, sondern eben auch mit entweder einem Einmalpasswort oder einem weiteren Device. Das heißt, vereinfacht gesprochen, wo man früher zum Online-Banking-Login nur noch Kontonummer und PIN benötigt hat, benötigt man schon für den Login in Zukunft auch noch eine MTAN oder AppTAN und weitere Verfahren. Und damit kann man den Kunden wirklich hart identifizieren. Der kann jetzt einfach nicht Nutzername, Kennwort weitergeben und dann ist es vielleicht jemand anders, der sich einloggt, sondern mit diesem Verfahren hat man eine sehr hohe Sicherheit, auch wirklich festzustellen, jawohl, dieser Nutzer ist es tatsächlich. Und das dient einfach dazu, zur, ich sag mal, Betrugsabwehr, dass mit Konten einfach nicht ohne Kenntnis von Dritter zugegriffen werden kann. Warum ist das ein Thema? Dass das so eingeführt wurde, kann man so hinnehmen. Höhere Sicherheit ist völlig in Ordnung. Nur die praktische Umsetzung, und zwar eben mit der Einführung, wurden eben auch einige Ausnahmen definiert. Nämlich, dass zum Beispiel ein Kunde nur vielleicht alle 90 Tage, nachdem er sich einmal erfolgreich mit einer Fin und TAN eingeloggt hat, erst nach 90 Tagen erneut diese wieder abgefragt wird und nicht bei jedem Login, was gerade in dem Thema Multibanking-Tools essentiell ist. Man möchte ja nicht bei jedem Login für seine 4 Bankkonten 4 verschiedene TAN-Verfahren machen, müsste dann 4-mal verschiedene Banking-Apps öffnen, da sich einloggen und dann eine TAN zu generieren, dann brauche ich das Multibanking-Tool ja gar nicht mehr, weil dann kenne ich ja schon all meine Kontostände, weil ich war ja gerade schon in den ganzen Apps drin, um mir meine M-TAN zu generieren. Das heißt, da beißt sich der Hund ein bisschen in den Schwanz selber, weil wenn man das nicht entsprechend, ich sag mal, markttauglich implementiert und auslegt, führt das dazu, dass da einige Anwendungsbereiche in der Praxis wegen mangelnder Usability völlig verschwinden werden. Gleichzeitig aber werden sehr gerne von Banken auch heute schon die Ausnahme angewandt, wenn man nämlich Kleinstbeträge überweisen möchte. Das heißt, man im Online-Banking vielleicht nur 10 Euro überweist, dann braucht man kein PIN und TAN oder keine TAN, was auch dann, ich sag mal, in der Praxis dazu führt, um mich in mein Konto einzuloggen, brauche ich eine TAN oder M-TAN, um aber sozusagen eine Überweisung dann später zu machen mit kleinen Beträgen, dann wiederum nicht. Möchtest du dazu noch was ergänzen, Cornelia?
Vielleicht noch eine kurze Frage, Cornelia, bevor du ergänzt. Und das bedeutet aber möglicherweise auch, wenn ich eine mobile Anwendung habe und ich dort mich einloggen möchte und ich dann zum Beispiel eine M-TAN bekommen würde oder eine Fototan hätte, dann könnte ich mich gar nicht einloggen, richtig? Also eine leere Lösungsmenge.
Du brauchst ein zweites Device.
Das ist ja total logisch.
Ja, ist total logisch. Also der SCA ist tatsächlich, so wie er umgesetzt ist, in den aktuellen Schnittstellen teilweise der Multibanking-Tod. Man muss es einfach so bitter feststellen, weil mir nicht klar ist, wie dieser Use Case weiter existieren soll, wenn tatsächlich das Zwei-Faktoren-Verfahren so kommt, wie es aktuell durch die PSD2-APIs der Banken vorgesehen ist. Was schade ist, weil viele Banken ja selbst Multibanking-Tools anbieten und vielleicht zu spät erkennen, was eben auch der eigene gewählte Weg für die Schnittstelle, für das eigene Multibanking bedeuten kann, wenn eine Drittbank ist eben genauso getan hat, weil wir müssen uns zu dem, was Stefan gesagt hat, ergänzen vielleicht einfach vorstellen, dass wenn ich 4 verschiedene Konten, die ich meinetwegen über mein Multibanking angebunden habe, über 4 verschiedene Zwei-Faktoren-Wege aktualisieren will oder muss, künftig und nicht mal die 90-Tage-Ausnahme habe. Und ich sage nicht mal, weil wir in UK, wo es teilweise den Open-Banking-Standard schon eine Weile länger gibt, schon erhebliche User-Rückgänge zu verzeichnen sind, trotz 90-Tage-Ausnahme. Also sobald diese 90-Tage-Erinnerung erfolgt, du brauchst jetzt einen zweiten Faktor, um deine Multibanking-App wieder zu aktualisieren, gibt es da schon erhebliche Abbruchraten. Und man stelle sich jetzt vor, wie das wäre, wenn jedes Mal der Nutzer sich wieder einloggt in sein Multibanking-Tool, um es zu aktualisieren. Und erschwerend kommt hinzu, dass wir eben feststellen, dass wenn Banken selbst Zwei-Faktoren-Apps nutzen, weil die müssen diese Wege ja auch für ihr eigenes Online-Banking zum Beispiel sicherstellen. Das heißt, wenn ich die eigene Banking-App anbiete und mein eigenes Online-Banking darüber abzurufen, stellt mir die Bank meistens eine Zwei-Faktoren-App zur Verfügung, zum Beispiel, und die können unter anderem miteinander kommunizieren. Das heißt, die Mobile-App, die André gerade erwähnte, kommuniziert dann im Hintergrund mit meiner Banking-App und alles ist smooth aus User-Sicht. Aber dieser Weg ist eben für Drittdienstleister nicht da und wird nicht angeboten. Das Gleiche gilt für Besitzkriterien. Stefan hat es erwähnt, ich kann auch ein Besitzkriterium wie mein Telefon als zweiten Faktor einsetzen, den einige Banken-Apps direkt eben akzeptieren. Aber als Drittdienstleister kann ich auf dieses Besitzkriterium dann nicht immer zugreifen. Einige Banken bieten es an, einige nicht über die Schnittstelle. Und es ist einfach dann auch für einen Endnutzer nicht mehr verständlich, wann welcher zweite Faktor wie irgendwo zum Einsatz kommt. Und ja, in einem Wort eben der Multibanking-Tod.
Also nochmal ganz kurz zusammengefasst. Wir haben ein Zertifikatproblem, das löst sich. Wir haben ein Redirect-Problem, was ein UX-Killer ist und ein Conversion-Killer ist. Und jetzt kommt hinzu, dass wir halt bei jedem Login einen SCA haben, der teilweise zu leeren Lösungsmengen führt und der sehr, sehr klar die Bankenlösungen, die bankeneigenen Lösungen bevorzugt, bevorteilt, weil sie einfach sozusagen die Apps untereinander sprechen lassen können, was aber den TPPs nicht möglich ist. Richtig verstanden, ihr beide?
Nicht möglich gemacht wird. Technisch möglich, glaube ich, wäre es schon.
Stefan, richtig verstanden?
Richtig und ganz richtig technisch umsetzen, wie Cornelia das sagt, wäre der ganz einfache Vorschlag. Wir kennen ja oft unseren Kunden ja schon. Der hat ja bei uns oder bei unseren Kunden ja bereits eine App. Und wenn wir selber dafür Sorge tragen würden als Drittdienstleister, dass wir den SCA durchführen mit der gebotenen Notwendigkeit und nach den gesetzlichen Vorschriften und den Banken nur übermitteln, bei dem Kunden wurde SCA durchgeführt, dann wäre das meiner Meinung nach ein völlig akzeptabler Weg, zu dem wir ja selbst heute ja schon für die Nutzung des Online-Bankings, wenn dort Fehler passieren, ja auch schon haften. Und deswegen haben wir ja, also ihr als Figo Finreach und ihr als Fintech Systems, ja auch eine entsprechende Versicherung dafür ja eben auch abschließen müssen. Und da auch ergänzend nochmal zu dem Redirect-Thema, warum sollen wir dann, wenn die Banken an die Banken weitergeleitet wird, auch dafür haften mit der Versicherung? Das widerspricht sich wirklich vollkommen. Und wer aber, ich sag mal, mit einer richtigen offenen Konsultation frühzeitig mit den Betroffenen eigentlich sehr früh eigentlich lösbar gewesen. Und jetzt stecken wir da ein bisschen, ich sag mal, in einer Open Banking Sackgasse, aus die wir versuchen müssen, wie man da wieder herauskommt.
Stefan, ganz kurz nochmal, was du gerade beschrieben hast, ein eigener SCA. Ist das denn denkbar und ist das auch so, sag mal, regulatorisch wäre das möglich?
Ach Cornelia, du bist regulatorisch weit auf.
Also es ist regulatorisch nicht ausgeschlossen, aber meines Erachtens brauchst du dann eben einen bilateralen Vertrag zwischen TPP und Drittbank, was es halt auch in der Umsetzung natürlich schwierig macht.
Ne, das heißt, mit jeder einzelnen Bank musst du dann eine Vereinbarung haben, dass dein SCA, den du mit deinem Kunden, mit dem Endkunden vereinbart hast, von der Bank akzeptiert wird und nicht der eigene SCA der Bank hochkommt.
Genau, aber ich glaube, worauf Stefan ja eigentlich hinaus will, wäre eben auch, was wir mit dieser 90-Tage-Regelung beziehungsweise mit dem Recht des Kontoinformationsdienstleisters auf eine Autosynchronisation im Hintergrund durch bestimmte Token-Rechte gewährleisten, ohne den User nochmal in die Pflicht zu nehmen, könnte man ja auch schon erhebliche, ja, ich sag mal, Verbesserungen generieren, unabhängig von einem eigenen SCA beim TPP.
Also, verstanden. SCA auch eine Herausforderung. Wenn ich jetzt weiter auf die ganzen Themen drauf gucke, dann sind das momentan eine ganze Menge Hürden, die ich jetzt gerade gehört habe. Und Stefan, so wie ich eure, ich sag mal, Wortmeldungen in Artikel gelesen habe, geht es aber noch ein bisschen weiter. Und da habt ihr unter anderem auch über Datenumfänge, lass mich das so sagen, oder Datentiefe, Datenbreite gesprochen. Womit hat es sich damit, oder was hat es damit auf sich?
Ja, also die Definition eines Kontoinformationsdienstes ist ja, wie der Name schon sagt, dass man natürlich die Informationen über das Konto eines Nutzers entsprechend zugreifen kann und auch nutzen kann. Und wir stellen fest, dass es leider sehr, sehr eingeschränkt ist. Und machen wir es mal mit einem ganz einfachen Beispiel. Es gibt Schnittstellen, in denen ernsthaft kein Name des Kontoinhabers zurückgegeben wird. Auf Nachfrage und auf Konferenzen hört man immer, man bräuchte das ja nicht als Drittdienstleister. Wir betreiben einen Dienst, in dem wir Kontobonitäten prüfen. Das heißt, bei einem Kreditantrag analysieren wir die Konten auf regelmäßige Einnahmen, Ausgaben und so weiter. Bewerten das, tun das richtig kategorisieren und geben das an unsere Bank oder an die Bank zurück, die dem Kunden einen Kredit gewähren möchte. Wenn da jetzt allerdings ein anonymer Kontoauszug kommt von irgendwem, wie soll die Bank jemals sicherstellen können, dass es auch von dem jeweiligen Nutzer ist? Das heißt, nach dem Multibanking-Tod würde ich sagen, ist der Kontobonitätsprüfungstod sozusagen der nächste, den man vermutlich sterben muss, nur allein, weil eben nicht dieser Umfang an Daten von vornherein gewährt wird.
Also das heißt, der Name wird heute in diesen Cases, in den Bonitätscases, so nenne ich sie mal, einfach auch immer als Identifier genutzt und ist dann klar, dass der Name, den der Kunde in dem Tool, in dem die Bonität geprüft wird, eingegeben hat, auch identisch mit dem ist, den die Bank auch hinterlegt hat, richtig?
Ja, natürlich, weil sonst könnte ich ja theoretisch, ich wäre ein Pleitegeier, brauche einen Kredit, könnte einen solventen Freund bitten, gerade jetzt diesen Check durchzuführen und nachher wüsste keiner, wer das tatsächlich war und hier wäre Betrug Tür und Tor geöffnet und der Anwendungsfall wäre damit nicht mehr brauchbar.
Was ist denn der Grund? Habt ihr einen Grund dafür gehört, warum ein Name, der ja in der Tat, zwangsläufig zum Konto gehört, plötzlich nicht mehr zurückgeliefert werden soll, außer dass die Hürde, die ich gerade, oder der Stock, den ich gerade schon mal beschrieben habe, noch höher geworfen oder noch höher gerissen wird?
Ich glaube, was Stefan ja sagte, war die Begründung sei, man bräuchte das ja nicht als Drittdienstleister. Das ist ein bisschen qualifizierter, hat die EBA wiederum, was ist jetzt wieder eine EBA Question and Answer, kann Stefan jetzt wieder dagegen halten, gesagt, dass ein Kontoinhaber mitgeliefert werden muss, abhängig vom Geschäftsmodellnachweis. Also wenn ich für mein Geschäftsmodell als Drittdienstleister den Kontoinhaber brauche, dann muss mir ihn die Bank auch geben. Das ist wieder eine totale Umsetzungsfrage, die jetzt die BaFin dann national lösen muss, wie sie denn verwalten will, dass ein TPP diesen Nachweis erbracht hat als Beispiel. Und ich glaube, es ist ein bisschen historisch mit dem Fokus auf den Zahlungsauslösedienst gewachsen. Nach dem Motto, beim Zahlungsauslösedienst bräuchte ich dies nicht unbedingt und deswegen braucht es gar keinen Drittdienstleister und mit wenig einfach weiten Blick auf die Use Cases, die heute schon entstanden sind nach der PSD2.
Also Stefan, hast du das Gefühl, sag mal, durch diese fehlende Konsultation, gerade in der Anfangsphase, haben wir hier wieder ein typisches Problem, dass man sagt, okay, ihr habt einfach nicht verstanden, was da momentan draußen schon passiert?
Ja, oder man will das tatsächlich auch nicht verstehen. Sehr schade ist, dass man immer sagt, ja, die TTPs wollen. Das ist doch gar nicht wahr. Die Nutzer wollen diese Dienste und die Nutzer selber verlangen ja diese Use Cases. Die Nutzer wollen ja auch bezahlen. Und auch nochmal auf das Beispiel, braucht man als Zahlungsauslösedienst denn den Kontoinhaber? Und ein schönes Beispiel kann man auch mal wieder aus dem KWG zitieren. Paragraph 25, Sorgfaltspflichten über Kreditwesen in Bezug auf E-Geld. Man darf nämlich einfach nicht anonym überweisen. Jemand, der E-Geld empfängt, der muss ja wissen, von wem kommt denn das Geld. Und der kann ja in den heutigen Zeiten, wenn man zum Beispiel Bitcoins auch kaufen würde, vermutlich wäre das der gleiche Anwendungsfall. Könnte man die vermutlich nicht mehr mit dem Zahlungsauslösedienst bezahlen, weil man müsste dann ja erst warten, bis das Geld einen Tag oder zwei Tage später ankommt, um dann zu prüfen, ob das auch richtig der Kontoinhaber war von demjenigen, der sozusagen sich gegenüber mir identifiziert hat, um dann vielleicht das Geld erst wieder zurückzuüberweisen, weil es nämlich doch vielleicht ein anderer Kontoinhaber war. Das heißt, es gibt viele Praxisanwendungsbeispiele, wo man schon so sieht, das sieht selbst das Gesetz da einige Hürden vor. Prepaid-Kreditkarten aufladen anonym, no way, also wie soll das funktionieren? Das heißt, das macht eine ganze Industrie kaputt, weil man hier, ich sag mal, zu leichtfertig argumentiert hat, das brauche man ja nicht oder so.
Es ist auch einfach, um den Schluss nochmal zu ziehen, die RTS sagen ja auch ganz klar, dass Kontoinformationsdienstleister und Zahlungsauslösedienstleister dieselben Informationen bekommen und erhalten müssen, die eben auch der Kontoinhaber bei einem direkten Zugriff erhält. Und insofern sind wir in der ganzen Debatte schon viel zu tief unten, weil man einfach auch knallhart sagen könnte und müsste, meines Erachtens als Aufsicht, dieselbe Information beinhaltet eben auch den Kontoinhabernamen. Und es ist auch nicht mit dem Rückgriff als sensibles Zahlungsdatum etc. ist alles außen vor, weil das sensible Zahlungsdatum für uns als Drittdienstleister eben nicht mit dem Kontoinhaber zu verwechseln ist. Also es ist kein sensibles Zahlungsdatum und deswegen könnte man auf der Ebene schon sagen, es muss enthalten sein, fertig. Und ist für mich auch nicht nachvollziehbar, warum es nicht so war. Und es ist ja auch nur ein Umfangsthema, um vielleicht das Thema Umfang nochmal abzuschließen, auch das Thema Daueraufträge als Beispiel. Ist für viele Use Cases so, dass wir darauf angewiesen sind, dass wir die Daueraufträge vollständig mal auslesen können, um dem Nutzer zum Beispiel automatischen Kontowechselservice zu ermöglichen und da sinnvoll zu unterstützen. Auch heute ein aktiver Use Case bei vielen Banken. Aber auch hier tot dieses Use Cases, weil eben in den getesteten APIs die Daueraufträge nicht vollständig ausgeliefert werden oder gar nicht mitgeliefert werden, teilweise auch Kontensalden etc. fehlen und auch da eben zu befürchten ist, dass auf der, ich sag mal, wesentlichen Informationsebene einfach Dinge verloren gehen im Zuge einer verpflichtenden Nutzung dieser Schnittstellen.
Und deswegen muss man leider sagen, der Standard, der da empfohlen wurde, wenn man einfach mit dem Blick ins Gesetz den abgleicht, dann sieht man schon per Definition, wie dieser umgesetzt wurde, dass der nicht diesen minimalen Anforderungen aus dem Gesetz entsprechen kann und damit Banken, die nach dem Berlin Group Standard das so implementiert haben, eben nicht hier die Rechtssicherheit haben, hier konform was anzubieten, sondern das schlicht und ergreifend dem Gesetz widerspricht. Zum Beispiel, es müsste drinstehen, Name muss verpflichtend zurückzugeben, das als optional zu kennzeichnen. Und man weiß es, wie es in der IT ist, man setzt eben nicht das Optionale meistens um, sondern halt nur das absolut Notwendige. führt halt eben dazu, dass dieser Standard nicht brauchbar ist für die entsprechende Breite und dass wir den nutzen können.
Hartes Fazit, und wir sind noch gar nicht am Ende angelangt. Ich glaube, wir haben noch ein paar Dinge, über die wir sprechen können, aber so wie ich dich bisher oder euch und jetzt gerade Stefan dich in der letzten Minute verstanden habe, sagst du, nice try, hier einen Standard zu schaffen, aber dieser nice try ist so dermaßen kleinster gemeinsamer Nenner, dass es auf der einen Seite den Use Cases erstmal gar nicht gerecht wird und darüber hinaus auch dem Gesetz gar nicht entspricht. Richtig verstanden?
Ja, so könnte man das fast lesen. Ja. Also wenn man das Ergebnis der Umsetzung heute sieht, und dann möchte ich auch nochmal sagen, es wird ja auch gern kokettiert, diese TPPs würden gar nicht richtig testen oder die hätten da gar kein Interesse dran, das zu machen. Da muss man wirklich auch nochmal sagen, es sind ja wirklich ja auch nur eine Handvoll TTPs, die das so aktiv ja auch betrifft und die bisher ja auch am Markt aktiv waren. Sogenannte neue TTPs, die bisher nie am Markt aktiv waren, die kennen ja gar keinen Vergleich. Die können ja auch gar nicht bewerten, ob damit ihre Use Cases anwendbar sind, sondern die bauen ihre Use Cases eben nach diesen neuen Schnittstellen und finden sich halt eben damit ab, wenn die nicht vollumfänglich diesen Leistungsumfang haben. Und damit fehlt eigentlich jede Vergleichbarkeit.
Und darüber hinaus muss man sagen, dass es auch noch eine ganze Menge an vermeintlichen Testern gibt, die heute gar nicht testen können, weil sie plötzlich out of scope der PSD2 sind. Ne? Also wir haben das Thema schon mal kurz angerissen. Es gibt so etwas wie Offline-Clients, was kein Mensch versteht, was das eigentlich im Vergleich zu dem ist, was wir teilweise enablen. Also sowas wie Outbank, sowas wie ein Star Money, sowas wie ein Quicken. Die wohl, so ist jedenfalls die allgemeine Lesart momentan, nicht in den Scope der PSD2 reinfallen, damit gar nicht die Möglichkeit haben, die PSD2 APIs zu testen, weil keine Lizenzierung, weil kein Zertifikat und demnach einfach nur über Wege zugreifen können, die möglicherweise Stand heute auch von Ihnen genutzt werden, wie HBCI. Also die sind gar nicht sozusagen in dieser Testgruppe mit drin. Oder habt ihr da ein anderes Verständnis?
Ich glaube, man kann auch nur ein Zertifikat auch wirklich beantragen, wenn man selber auch lizenziert ist. Und da die ja eben nicht lizenziert sind, könnte das schon ein Thema werden. Da ich davon aber selbst nicht betroffen bin, Cornelia, kannst du das bewerten?
Ja, ist so. Also wir dürften kein PSD2-Zertifikat für irgendein Produktivtesting bekommen. Ich weiß auch gar nicht, inwiefern. Also wir haben ja eigentlich auch keinen Anreiz, in eine neue, innovative Lösung zu testen, weil angabegemäß beziehungsweise nach aktuellem Stand der Lage können die ja auch weiter Zugriff über FinTS auf Zahlungskonten nehmen und werden auch nicht eingeschränkt. Ne? Es ist eher die Frage, wird diese Ungleichbehandlung irgendwann gelöst, weil für mich ist sie nicht nachvollziehbar aktuell. Und leider ist die FinTS-Nutzung eben heute, wie sie da ist, auch sehr intransparent im Sinne von, wer bekommt über FinTS Zugriff, wer entscheidet darüber, wer Zugriff bekommt, weil es eben kein gültiges bilaterales Vertragsverhältnis darstellt, sondern so ein historisch gewachsenes Vertrauensverhältnis, was eben auch nicht irgendwo durchsetzbar ist. Bin ich gespannt, wie es da an der Front auch weitergeht.
Nur damit ich es aber verstehe. Das heißt, wir haben zukünftig auch weiterhin in die Banken mindestens zwei Türen. Auf der einen Seite die neue, wunderbare Open Banking PSD2 API und auch weiterhin so etwas wie HBCI FinTS. Und HBCI FinTS fällt aber nicht unter die gleichen Regeln, sondern ist so der Willkür ausgesetzt.
Korrekt. Und vielleicht stoßen Stefan und ich in einem halben Jahr darauf an, auf die Erkenntnis, dass wir, wenn wir mal in Offline-Clients investiert hätten, frühzeitig besser dran gewesen wären. Im worst case.
Stefan, hast du das? Es gibt noch den dritten Weg natürlich, den Kontozugang über die Webseite des Kunden.
Da wollte ich gerade sagen, also die zwei Zugänge sind sozusagen dann die Schnittstellen und das dritte, das beschreibst du gerade, ist halt der Weg, den der Kunde normalerweise selber geht, nämlich über das Frontend selber. Das ist einfach weiterhin der Weg, den auch heute der eine oder andere beschreitet und der einfach auch derjenige ist, der wahrscheinlich am barrierefreisten ist. Richtig verstanden?
Der ist einfach derjenige Weg, wo die Bank selber schon entschieden hat, welche Informationen braucht denn mein Kunde, damit er meine Produkte verwenden kann. Und deswegen hat sie sowas gemacht wie Online-Banking, dass der Kunde sich über verschiedenste Informationen informieren kann. Und genau diese Informationen, die müssen natürlich auch in den Schnittstellen zur Verfügung gestellt werden. Und wenn eben diese nicht da sind, ist es doch der allereinfachste Weg, indem sozusagen unser Roboter diese Seite aufruft, die interpretiert, das HTML ausliest und diese Informationen herausfiltert. Das ist zwar sehr aufwendig, funktioniert aber seit sehr vielen Jahren ganz hervorragend und sehr stabil.
Okay. Also, wir hören eine ganze Menge Hürden. Wir hören eine ganze Menge echt doch Probleme, die da gerade auf uns zukommen. Stefan, wenn du darüber nachdenkst, wenn du dir ein Wunschszenario denken könntest, und du hast es, glaube ich, gerade schon so indirekt ein paar Mal beantwortet, aber was wäre dein Wunschszenario?
Wir stehen ja auch in Kontakt mit der FMA. Und in Österreich...
Sag unseren Hörern ganz kurz, was die FMA ist, bitte.
Die Finanzmarktaufsicht, das heißt das Äquivalent der BaFin zu Deutschland, ist es die Aufsicht in Österreich. Und wir sind auch in Österreich tätig. Und dort versteht man gar nicht die Eile und den Druck, den man sich gesetzt hat. Deswegen einfach nochmal ein paar Mythen auch wirklich auch aufzuräumen. Der 14.9. ist ja nur ein theoretisches, frühestmöglichstes Datum. Es gibt überhaupt keinen Zwang, dass man nur auf diese neuen Schnittstellen praktisch verweist oder zwingt und nicht alternative Wege nutzen kann. Man muss einfach sozusagen die Ausnahme von der Ausnahme einfach nicht erteilen. Wenn man das macht, dann kann man ja weiterhin wie bisher die Zugriffe nutzen und kann einen richtigen, ordentlichen Marktbewährungstest machen. Das kann gut und gerne, und wenn wir uns an die Vergangenheit erinnern, welche Probleme es gab mit IBAN-Einführung, SEPA Direct Debit, also Lastschrift europaweit, was das auch immer verschoben wurde und wie es dann später auch live funktioniert hat, sind diese ganzen Fristen viel zu kurz gesetzt. Da macht man sich künstlich Druck. Künstlich müssen Banken sehr hohe also Investitionen tätigen, um hier sehr schnell gegen eine völlig fiktive Deadline was zu entwickeln. Und diesen Druck kann man einfach rausnehmen. Und was ich mir dann noch wünschen würde, ist, dass man sich einfach an die RTS auch hält. Das heißt, ein Redirect als Option sicherlich den einen oder anderen Anwendungsbereich findet, aber eben nicht zwangsweise die einzige Schnittstelle sein kann. Und wenn ich so ausblicken würde, würde ich mir am meisten wünschen eigentlich, dass man sich doch überlegt, was will denn eigentlich mein Kunde? Und wenn mein Kunde auf ein Konto zugreifen will, warum zum Beispiel findet er dann keine Sparkonten in den neuen PSD2-Schnittstellen oder Kreditkartenkonten? Er möchte doch einen Überblick über sein Konto haben. Und nur weil diese Konten nicht von einer Zahlungsdienstleistungsrichtlinie erfasst sind, zwingt doch das eine Bank nicht, das sozusagen künstlich zu limitieren. Also das wirkliche Öffnen von Bankschnittstellen, damit man dagegen Applikationen bauen kann, neue Anwendungsfälle machen kann und dem Kunden seine digitale Mündigkeit zurückgeben kann, dass er selbst entscheiden kann, wie greife ich auf meine Daten zu, wann greife ich auf die Daten zu und was soll damit geschehen? Das muss doch im Vordergrund stehen. Und also wir sind da bereit, da gerne mit aktiv dran anzuarbeiten, was wir benötigen würden und gehen auch sehr konstruktiv darauf hin. Man darf aber nicht gegen ein künstliches Datum arbeiten und dann sozusagen kurz vor der Klippe sagen, naja, entweder springt er jetzt hinüber oder ihr müsst mit dem halt sozusagen leben, was da ist. Das wird halt einfach dann nicht funktionieren.
Also längere Marktbewährung, Redirect optional und deutlich breitere und tiefere Öffnungen der Schnittstellen, richtig?
Ja.
Cornelia, deine Meinung oder dein Wunschszenario, nicht Meinung?
Ich wünsche kurzfristig und langfristig. Kurzfristig wünsche ich mir, dass wir tatsächlich, also es gibt ja auch aktuell BaFin-Workshops zwischen Bank und Drittdienstleisterseite, dass man einfach da Wege findet, wie man jetzt im Hinblick auf den 14.9. Ja einfach pragmatische Fallback Wege etabliert in Deutschland und auch für den deutschen Markt speziell gesprochen, eben vielleicht mit Hinweis auf FinTS, aber in jedem Fall so, dass es nicht auf einer Einzelbankebene Ermessensentscheidungen sind, sondern dass die BaFin eher generelle Fakten schafft, die auch transparent mit dem Markt geteilt werden, weil ein einfaches Verschieben des Datums oder ein Aussitzen wird, glaube ich, unser Problem nicht lösen. Und das ist dieses immer schwelende Wettbewerbsthema zwischen Bank und Drittdienstleisterseite. Und das lösen wir, glaube ich, einfach nicht durch Regulierung. Und obwohl ich damit mein Geld verdiene, schreie ich auch nicht nach einer PSD3, um das durch Regulierung zu erreichen. Ich glaube halt einfach, was Banken brauchen, ist dann langfristig gewünscht, eben eine echte Incentivierung, warum sie sich öffnen. Und ich glaube, das erreichen wir auch nur, indem wir auch über unseren eigenen Tellerrand hinausdenken und europaweit einfach auch fordern, dass auch andere Industrien sich öffnen. Und eine Bank hat immer das beste Argument zu sagen, warum soll ich mich denn nur öffnen? Warum soll ich dem Endnutzer alles offenlegen, wenn andere Industrien es nicht tun müssen? Und ich glaube, da müssen wir einfach auch langfristig EU-weit zu einer Lösung kommen, zum Beispiel durch eine Erweiterung des Rechts auf Data Portability, nicht nur auf ich wechsle meinen Provider, sondern auch hinzu, ich habe ein dauerhaftes Recht, meine Daten als Nutzer jederzeit übertragen zu können zu einem anderen Provider. Und das muss dann auch die Big Techs betreffen und so weiter. Und ich glaube, wenn wir das parallel fördern und gemeinsam auch mit Banken fördern, würde eben auch diese echte Incentivierung dazu bestehen, mehr wieder in die Richtung zu gehen, wie kann ich selber auch aus dem Thema Open Banking für mich eben ein Geschäftsfeld entwickeln und weg von, wie kann ich eine nächste Hürde bauen, hin zu, wie kann ich eine nächste Lösung für den Drittdienstleister bauen.
Damit habt ihr beide so ein bisschen klar gemacht, wohin ihr sozusagen euch das Ganze wünschen würdet. Wenn ihr jetzt nochmal innehaltet und überlegt, es sind jetzt noch ungefähr 2 Monate bis zum 14.09. Stefan hat schon gesagt, eigentlich fast ein fiktives Datum. Also eigentlich ist es so dahingeschrieben worden und alle arbeiten gerade darauf hin. Was glaubt ihr, was passiert, wenn jetzt nichts mehr passiert? Was passiert dann am 14.09., wenn plötzlich die BaFin allen Berlin Group Banken sagt, das ist der einzige Weg, den TPPs zukünftig noch nutzen dürfen? Damit sind so andere Wege zur Bank, zu Kundendaten nicht mehr vorhanden. Was passiert dann, Stefan? Glaubst du, dahin kommen wir? Und was ist die Folge? Was wäre die Folge?
Nein, dahin, also soweit kann es natürlich gar nicht kommen, weil natürlich diese Ausnahme von der Ausnahme, das heißt, das Zwingen auf eine neue Schnittstelle natürlich erst nach Abwägung und Prüfung der ganzen Möglichkeiten bewilligt werden kann. Das wäre ja, wenn man auf die RTL schließt, das wäre ja fast rechtswidrig, wenn das passieren würde. Und ansonsten würde halt auch dieser sogenannte Notfallmechanismus greifen, wenn man halt eben Dienste nicht wie bisher erbringen kann.
Cornelia?
Ich hoffe mit dir, Stefan. Ich glaube schon, dass die BaFin momentan großen Druck einfach hat, zu entscheiden, kann sie eine Bank die Ausnahme von der Ausnahme gewähren, weil es natürlich für eine Bank auch immer Doppelkosten bedeutet, ein Fallback bereitzustellen, was PSD2-konform ist. Das heißt, man bräuchte eine verknüpfte Entscheidung aus, dieses Fallback muss vielleicht nicht zum 14.09. PSD2-konform dastehen, weil die Bank das auch einfach auf ihrer IT-Seite nicht mehr schafft. Genügen als quasi Notlösung zum Fallback vielleicht eine Kernel-Identifizierung über FinTS als Beispiel. Also man müsste transparente Globallösungen, glaube ich, schaffen, um tatsächlich auch den Druck von der Aufsicht wegzunehmen, jetzt entscheiden zu müssen, was ist denn eine konforme API, weil ich fürchte, dass selbst wenn in Summe gesprochen immer zum Nachteil des Drittdienstleisters ausgelegt wird, du über jede Auslegung einen Tag diskutieren kannst und du wirst immer diese Position von der einen und von der anderen Seite haben und letztendlich, was wir dann für gesunden Menschenverstand halten, der Jurist anders auslegen kann. Und deswegen glaube ich, brauchen wir pragmatische, nicht nur aufschieben, wie gesagt, sondern pragmatische Workarounds, die eben global für den deutschen Markt wirksam werden. Vielleicht auch hilft auch eine Verschiebung des Zwei-Faktoren-Verfahrens insgesamt, damit Banken eben auch Zeit haben, die erleichterten Verfahren auch für Drittdienstleister anzubieten zum Beispiel. Da müsste man einfach jetzt sehen, wie man sinnvoll Zwischenlösungen schafft, damit eben nicht am 14.09. wir die Situation haben, dass durch den Druck, der da ist, die BaFin viele Ausnahmen von Ausnahmen gewähren wird und wir quasi dann entgegen der Gesetze handeln, wenn wir über andere Wege zugreifen würden.
Stefan, bitte erklär uns nochmal ganz kurz, was die Ausnahme von der Ausnahme ist.
Also, heute ist es ja so, wir greifen ja heute über verschiedenste Schnittstellen zu. Ich habe es vorher ja mal Flickenteppich an Schnittstellen genannt. Und das kann man jetzt mal so als Ausnahme definieren. Das heißt, dass wir auch in Zukunft, wenn wir Störungen bei der PSD2-Schnittstelle erwarten, dass wir auch diesen heutigen Mechanismus noch nehmen können. Und die Ausnahme von der Ausnahme bedeutet, dass man nicht mehr die Ausnahme zulässt. Das heißt, ein alternativer Zugriffsweg verboten ist. Und damit zwingt man sozusagen auf diese Primärschnittstelle. Und ich sehe es ein bisschen anders, Cornelia. Da ist auch ein ganz großes Missverständnis da. Man muss eine neue Notfallschnittstelle bauen, falls die Primärschnittstelle nicht funktioniert. Das ist doch Quatsch. Gemeint ist doch von vornherein, dass die bisherigen Schnittstellen, so wie sie sind und so wie wir heute auch unsere Geschäfte schon erbringen, dass man die natürlich nutzen kann. Man muss lediglich ganz einfach ein Verfahren noch machen, dass wir uns als TTPs authentifizieren können, damit die Bank nachher weiß, wer hat darauf zugegriffen. Und das ist technisch sehr einfach machbar und kostet auch nicht viel Geld. Also hier muss nicht groß investiert werden in eine sogenannte Notfallschnittstelle, sondern man kann die bisherige Welt, so wie sie ist, einfach verwenden und hat damit einen ganz praktikablen Anwendungsfall für die Zukunft.
Bin ich absolut bei dir. Ich habe zitiert.
Okay.
Die typischen Gründe, warum eben auch, also ich höre es von vielen Banken, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich höre eben von vielen, dass nur auf die PSD2-Schnittstelle hin geplant wurde und eben von Anfang an kein Vorwerk vorgesehen wurde und das eben so kurzfristig auch schwierig wird.
Mhm. Wir sind jetzt schon mehr als eine Stunde unterwegs und sehr, sehr tief eingedrungen in das ganze Thema. Eine Frage habe ich noch an euch beide. Ist das Ganze, was wir hier gerade erleben, ein deutsches Phänomen oder ist das etwas, was ihr auch gerade in Europa seht? Stefan, du vielleicht zuerst.
Also dieser Druck, hier vorangehen zu müssen, sozusagen, ich glaube, es ist vielleicht typisch deutsch. Wow, es ist eine Regulierung da. Wie können wir die maximal restriktiv auslegen, möglichst die schnellsten sein und hier sozusagen mit einer maximalen restriktiven Auslegung der Möglichkeiten versuchen, möglichst vieles in ein enges Korsett zu fassen, weil alles, was open ist und was sozusagen draußen und nicht steuerbar ist, ist ja per se immer mal schlecht und gefährlich und alles Neue sowieso. Und mit dieser Haltung, die stelle ich ganz häufig fest, die ist sehr, sehr schade, weil die würde so dafür führen, dass man auch viele Modelle, die wir heute haben, in Deutschland gar nicht da wären. Und wie immer alles wahrscheinlich amerikanischen Zahldiensten auch in Zukunft überlassen müssen. Wie ich vorher schon gesagt habe, in Österreich sieht man da offensichtlich gar nicht so einen Druck. Und auch hier ist man viel konstruktiver und proaktiver dahinter. Und ich vermute, dass hier sehr stark der Druck aus der Bankenlobby auch kommt, wo man das ganze Thema historisch gesehen nach wie vor nicht als Chance sieht, sondern immer noch sozusagen als Bedrohung und als sozusagen Feindseligkeit von Drittdienstleistern, die da zugreifen wollen. Und das muss man maximal fernhalten, abschotten und am besten gar nicht mit denen reden.
Genau. Ergänzend vielleicht meine Antwort. Ich glaube, es ist kein deutsches Phänomen, was wir aktuell sehen, aber ich glaube, in Deutschland spitzt es sich zu, eben aufgrund unserer Historie, eben aufgrund der Tatsache, dass wir viele erfolgreiche Use Cases haben, die quasi gefährdet sind und aber auch der Tatsache, dass wir eben TPPs haben. Und im Ausland ist eben ist oftmals so, dass Banken unter sich PSD2 umsetzen und auch selbst ihre besten Nutzer sind sozusagen. Das heißt, sie kommen sich weniger in die Quere. Es gibt kein aktives Reiben. Wir haben auch die ersten Anfragen aus anderen europäischen Ländern, die gar keine TPPs haben, die händeringend nach europäischen TPPs suchen, damit sie getestet werden. Und insofern ist es vielleicht einfach auch durch die Masse der Banken in Deutschland und auch inzwischen großen Mengen TPPs bei uns zugespitzt, was es überall in Europa bis zum gewissen Maße an Wettbewerbsdiskussionen einfach gibt.
Also das heißt, wir sind Vorreiter und momentan beschränken wir uns und könnten eigentlich weiterhin die Vorreiter des wirklichen Open Bankings sein, wenn wir uns wirklich richtig trauen. Habe ich das gerade richtig zusammengefasst?
Aber ja. Das tut sich nicht.
Also der ganze Markt. Also ich würde jetzt nicht die TPPs meinen, aber wenn der Markt sich traute in Deutschland, dann könnten wir wirklich die europäischen und möglicherweise auch weltweiten Vorreiter von echtem Open Banking sein, weil wir es einfach kennen, weil wir es können, weil es Use Cases gibt, weil es tolle Unternehmen gibt, wie eure beiden. Und deshalb könnten wir wirklich richtige Vorreiter sein. Stefan, siehst du das auch so?
Ja, ich sehe es vor allem so, dass wir der digitale Brückenschlag für die Banken sind und damit im Bankkonto überhaupt mal wieder einen wertvollen Nutzen geben, nachdem die Filialen weg sind, nachdem das Online-Banking jetzt ja versucht wird abzuschotten für Drittdienstleister und das in Zukunft nur noch über vermutlich multinationale Konzern-Apps in Zukunft alles abgewickelt wird. Muss man ganz klar sagen, hier rennt man in die falsche Richtung und zwar ganz zielsicher gegen eine Wand.
gegen die Wand laufen wollen wir alle nicht, tut weh und ist irgendwie doof auf Dauer. Und insofern hoffen wir, dass der eine oder andere das hört. Und ich glaube, so wie ich euch beide kenne und wie ich uns alle kenne, sind wir alle total offen für einen fruchtbaren Dialog, der momentan so ein bisschen in Stocken geraten ist und den wir, glaube ich, alle sehr offen sind aufzunehmen. Richtig?
Richtig.
Ja klar, sehr gern.
Ich danke euch beiden für die bestimmt für den einen oder anderen etwas nerdige Diskussion. Ich habe versucht, mal Begrifflichkeiten dann nochmal von euch erklären zu lassen. Ich hoffe trotzdem, dass wir einen guten Einblick haben geben können in den, ich sag mal, Stau, der momentan auch ein Stück weit in der ganzen PSD2 drin steckt und in den Problemen, die hier gerade auftauchen. Und ich glaube, der eine oder andere merkt jetzt gerade, dass wir da tolle, tolle Dinge hatten in den letzten Jahren bereits, die gerade durch das vermeintliche neue, durch die vermeintliche neue Offenheit eher zurückgedrängt werden. Und das sollte eigentlich so nicht wirklich sein. Also ich danke euch beiden sehr, weil ihr wirklich super tief in dem Thema drin seid. Danke nochmal unseren Sponsoren von FinCompare, von Mastercard und von smartsteuer.de. Stefan, Cornelia, wenn ihr beide noch ein Schlusswort haben möchtet, so bitte, die Dame zuerst. Die denkt gerade, Stefan.
Ja, es ist auch so ein mächtiges Thema und ganz ehrlich, auch wenn es sehr nerdig ist und sehr in die Tiefe geht, das ist ja hier auch ein Experten-Podcast und hier geht es ja, sagen wir mal, so um etwas, was ja die ganzen online-affinen, Fintech-affinen Zuhörer ja auch angeht. Da ist sehr viel falsches Wissen im Markt da draußen. Es ist eine sehr, sehr gute Initiative, die PSD2, das zu öffnen, richtigen Wettbewerb zu schaffen. Lasst uns da alle gemeinsam auf praktisch das Grundverständnis, den Grundtenor der PSD2 zurückgreifen, sodass Thema Open Banking eben kein Mythos bleiben muss, ist.
Okay, ich ergänze Open Banking für den Nutzer gedacht. Punkt.
Also, das ganze Thema ist gut. Wir wollen es alle vernünftig umsetzen, geht aber nur gemeinsam. Und wir haben noch ein bisschen Zeit. Und mit dem 14.09. ist auch nicht aller Tage Abend, sondern es gibt Möglichkeiten, auch über den 14.09. hinaus vernünftige Dinge umzusetzen. Stefan, du hast es klar gemacht. Manita, du hast es klar gemacht. Ich danke euch beiden für euer Engagement hier und für euer Engagement in den letzten Jahren und hoffentlich in den nächsten Jahren, um das Thema Open Banking wirklich richtig zum Fliegen zu bringen. Ich danke euch.
Danke dir.
Der Dank gilt dir, André.
Tschüss. Tschüss.